Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er segnet, die den Herrn fürchten, kleine und große. Wir wollen beten. Darum bitten wir dich, Herr, dass du uns segnest. Wir möchten gerne, dass du dich als der Auferstandene uns offenbarst und dass du mit uns redest. Du, der du allein Sünde vergeben kannst, Gewissen heilen kannst, Not wegnehmen kannst, fröhlich machen kannst. Ach Herr, gib, dass wir anders hinausgehen, als wir hereinkamen, weil wir dir begegnet sind. In deinem Wort. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Lebendiger Herr, sag auch zu uns wie zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Amen. Wir wollen uns setzen, weil ich einen längeren Text vorlesen möchte, den man besser folgen kann. Man sitzt, soweit wir Stühle haben, glaube ich mir. Wir hören eine Ostergeschichte aus Johannes 21. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas und Nathanael von Kana und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will hin fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff alsobald. Und in dieser Nacht fingen sie nicht. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr finden. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist doch Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es doch Herr war, gürtete er das Hemd um sich, denn er war nackt und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen auf dem Schiff und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun austraten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihrer so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halt das Mahl. Niemand aber unter ihnen wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war, der tot gewesen war und nun lebendig. Da sie das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Petrus spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und dann spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Selig sind, die Gottes Wort hören, das heißt richtig hören und bewahren. Amen. etwas bekannt geben. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. In Apostelgeschichte 2, Vers 32 steht das Wort: Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In dieser Woche fiel mir eine kleine Geschichte ein, die während des letzten Krieges mir ein junger Soldat aus Russland in einem Brief berichtet hat. Es ist eine kleine Geschichte am Rande und doch hat sie mir so einen tiefen Eindruck gemacht, dass sie immer wieder auftaucht in meiner Erinnerung, trotzdem so vieles hoffnungslos vergessen wird bei so einem alten Mann. Da saßen in so einem Erdloch in Russland ein paar Soldaten beieinander. Und dann sprachen sie von all dem Fürchterlichen, was in der Heimat und an der Front geschah. Von dem Grässlichen, Ungerechten. Und dann drängte sich immer wieder die Frage hervor: Wie kann Gott das zulassen? Sie sagten das nicht so frivol, wie ein satter westdeutscher Bürger es mir ab und zu sagt, sagen Sie mal, also, sondern es war wirklich eine Frage aus der Not geboren. Es hätte keiner die Stirn gehabt, Gott zu leugnen. Aber es schien ihm unfassbar, dass in einer Welt zusammen solche schrecklichen Dinge und der lebendige Gott sind. Und als wieder einer den Satz sagte, wie kann Gott das zulassen, da sprang einer auf und sagte, was redet ihr so dümmlich von Gott? Gott hat noch ganz andere Dinge zugelassen. Gott hat zugelassen, dass sein eingeborener Sohn Stund um Stund in Sonnenblut am Kreuzing. Und als er zum Vater schrie, bekam er keine Antwort. In dem Bericht aus Russland hieß es, es wäre auf einmal sehr still gewesen. Die jungen Leute dachten darüber nach, dass die eigentlichen Fragen um Welt und Gott viel größer sind, als dass man sie so über den Daumen gepeilt beantworten kann. Und es ging ihnen auf, dass namentlich die größten Fragen über der Leidensgeschichte Jesu liegen. Und nun möchte ich sagen, als Gott seinen Sohn am Ostermorgen erweckt hat, da hat er unendlich viel Dunkel, was über der Passionsgeschichte liegt, aufgeklärt. Gott hat, als er seinen Sohn erweckte, das Licht fallen lassen, das Dunkel der Passionsgeschichte. Darüber sprachen wir schon am ersten Ostertag und am zweiten und da mache ich weiter. Wir sind, also Sie können es für sich hören, ärgern Sie nicht, wenn Sie nicht da waren. Aber es ist doch eine Fortsetzung auch für sich, nicht? Ich möchte überschreiben, Gott stellt klar am Ostermorgen. Da stellt Gott eine Menge Rätsel klar. Gott stellt klar, erstens, einen erschreckenden Vorgang. Erstens einen erschreckenden Vorgang. Sehen Sie, die Leidensgeschichte Jesu beginnt ja damit, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde. Und da steht ein schrecklicher Satz. Da steht der Satz, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die Apostel, die Jünger, die Elite. Meine Freunde, das steht also am Anfang der Geschichte des Christentums. Damit fängt das Christentum an. Das steht am Anfang der Geschichte vom Christentum, dass die Auserwählten, die Elite, die Apostel stiften gegangen sind, als es galt zu bleiben. Als dass sie Fersengeld gaben und ihren Meister im Stich ließen und sich in Sicherheit gebracht haben. So ein makaber Vorgang steht am Anfang der christlichen Geschichte. Ich bin Christ. Meine Freunde, mich geht die Geschichte des Christentums was an, die interessiert mich. Und da sind manche großartigen Dinge zu berichten. Aber es ist unerträglich, dass am Anfang der Geschichte der Christenheit das steht, dass die Elite auskratzte, als ihr Meister in Gefahr kam. Wissen Sie, ich habe es auch manchmal mit 10- bis 14-jährigen Jungs zu tun, die nennen wir Jungschar-Jungs. Und die lieben gern Lieder mit großen Worten, nicht wahr? Wir halten die Treue und wir sind die, wir kämpfen um was weiß ich alles. Aber wenn solche Bürschchen ausreißen würden, wenn so eine Horde einbricht wie da im Garten Gethsemane, das wäre durchaus verständlich, nicht? Aber es waren nicht Jungschar-Jungs. Es war nicht eine Evangelisationsversammlung von Leuten, die sich mal interessierten. Ich sage nur einmal, die Ersterwählten, die Säulen, auf denen gewissermaßen die Kirche Jesu Christi ruht, die Apostel, darf ich mal in Klammern eben sagen, sehen Sie mal, was weht für eine Luft der Wahrhaftigkeit in dieser Bibel. Was für eine Luft der Wahrhaftigkeit, dass das ganz offen erzählt wird. Dass es nicht vertuscht wird. Dass es nicht retuschiert wird. Dass es ausführlich erzählt wird. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Aber das nimmt ja nichts weg von der Jämmerlichkeit des Vorgangs. Verstehen Sie? Ich hoffe, ich habe deutlich genug gesagt jetzt, nicht? Von der Jämmerlichkeit dieses Vorgangs. Das ist ein Rätsel. Wie ist das möglich? Da muss ja jeder gescheite Mann sagen, kein Wunder wird aus dem Christentum in alle Ewigkeit nichts, wenn am Anfang schon solche drüben Versager stehen. Heute sollen 4% noch in die Kirche gehen. Ja, lieben Freunde, was wollen Sie denn mehr, wenn am Anfang der Geschichte des Christentums so eine Versager stehen? Und dann kommt der Auferstehungsmorgen. Und da sendet Gott seinen starken Engel, der reißt den Stein von dem Grabe. Und dann ruft Gott seinen Sohn von den Toten und stellt ihn herrlich dar. Und da stellt er klar, warum dieser üble Vorgang am Anfang der Christengeschichte steht. Da, als Gott seinen Sohn herrlich lebendig darstellt, macht er deutlich, die Gemeinde Jesu Christi, seine Kirche, beruht nicht auf der Großartigkeit ihrer Apostel oder gar Nachfolger von Aposteln, von davon steht aber nicht in der Bibel, nicht? Beruht nicht auf der Großartigkeit der Apostel, sondern auf der Herrlichkeit ihres Herrn, Jesus Christus. Ich mache da weiter. Die Kirche Jesu Christi lebt nicht von der Großartigkeit ihrer Bischöfe, ihrer Oberkirchenräte, ihrer Synoden, ihrer Prediger, auch nicht von der Großartigkeit ihrer Gemeindeglieder. Wollen wir uns alle zusammen in einen Pott werfen, da? Sondern die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu Christi, lebt von der Großartigkeit dessen, den Gott von den Toten auferweckt hat. Das muss man zusammen sehen, nicht die versagende Jünger gleich im Anfang und den Ostermorgen, wo Gott seinen Sohn glorreich hinstellt. Der Felsengrund, auf dem die Gemeinde Jesu Christi ruht, sind nicht Menschen, sondern der Herr Jesus selber. Ja, ich muss das noch ein bisschen deutlicher machen. Sehen Sie mal diesen Heiland an am Auferstehungsmorgen. Ich könnte mir vorstellen, wie er sich sonnt in dieser Glorie. Wir haben doch schon in der Welt allerhand Machtergreifungen erlebt. Wir wissen, dass es zugeht, nicht? Tischhauen, Polizeirast, Sirenen und Geschrei, große Reden, Proklamationen. Und Jesus ist von Gott von Toten weg. Jetzt muss eine Machtergreifung kommen. Ach, lieben Freunde, das ist fantastisch. Er geht zu der verzweifelten Maria Magdalena, der das Sinn des Lebens zerbrochen ist, wenn kein Heiland mehr da ist. Er geht zu dem Jünger Petrus, der hin fischen geht, der sagt, es ist alles aus, ich werfe alles über Bord, ich gehe in meinen alten Beruf zurück. Hast du mich lieb, Petrus? Er geht zu den erschrockenen Jüngern, zu seinen verstörten Freunden. Er ist nichts als ein guter Hirte. Nichts als ein guter Hirte, ein treuer, guter Hirte. Und verstehen Sie, die Gemeinde Jesu Christi lebt nicht von der Treue ihrer Apostel und der Treue ihrer Gemeindeglieder und der Treue ihrer Pastoren, auch wenn sie bei 25-Jahr-Jubiläum der Zeitung einiges davon schreiben. Die Gemeinde Jesu lebt nicht von der Treue ihrer Funktionäre, sondern die Gemeinde Jesu Christi lebt von der Treue ihres guten Hirten. Und das ist jetzt unendlich wichtig, das mal endlich zu kapieren. Sehen Sie, hier steht es mir, die große Schar derer, die sagen, Herr Pastor, ich kann nicht mehr glauben, ich bin an einem Pfarrer enttäuscht worden. Oder da wohnt im Haus jemand, der geht immer in die Kirche und ist so Hundsgemeinde, da kann man nicht mehr glauben. Gethsemane lehrt, dass sogar die Apostel enttäuschen. Was wollen sie denn? Und wenn sie alle weggingen und sagten, Pastor Busch, wir sind von dir grenzenlos enttäuscht, sage ich völlig mit Recht, wenn sie mich kennten, wären sie es jetzt schon. Aber das nehme nicht einen Funken weg von der Wahrheit des Evangeliums. Gethsemane sagt, sogar die Apostel enttäuschen. Auferstehungsmorgen sagt, Jesus, der ist es, der enttäuscht nicht, der ist herrlich, der lebt, der ist guter Hirte, der ist treu. Ich möchte das Geschrei von den Enttäuschungen an Christen und Pastoren jetzt nicht mehr hören. Wir wollen stattdessen die Welt hineinbrüllen. Glaub an Jesus, der enttäuscht nicht. Und andere Botschaft haben wir nicht. Die Gemeinde Jesu Christi ruht auf dem Felsengrund der Treue Jesu, ihres Heilandes, der bis in Tod treu war und bis heute treu ist. Und das ist sehr wichtig, lieben Freunde, weil nun nicht bloß die Gemeinde Jesu auf der Treue Jesu ruhen darf, sondern müssen wir lernen, dass unser Glaube darauf ruht und nicht auf unseren Werken. Also ich kenne Menschen, die sind 10 Jahre bei mir im Gottesdienst und wenn ich sie besuche, erzählen sie mir, Herr Pastor, wir sind so christlich und so gut, da sage ich entsetzlich. Sie wollen also ihren Frieden finden, indem sie ruhen auf ihren eigenen Werken, auf ihrer Tüchtigkeit, auf ihrer Christlichkeit, vom Oma, was weiß ich alles. Lieben Freunde, die Kirche Jesu Christi ruht auf dem Werk und der Treue ihres Heilandes und unser persönlicher Glaube kann nur ruhen in ihm. Unser eigenes Werk ist sehr brüchig. Was meinen Sie, wie uns zumut wird, wenn Gott unsere Sünden ins Licht stellt? Zinzendorf hat ein Liedgedicht, der heißt es, hoffentlich verstehen Sie es, es ist die Sprache des Barock, und würdig durch des Herrn Verdienst, auch noch so treu in seinem Dienst, gewinnt den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komme, reden nicht von gut und fromm, sondern hier kommt ein Sünder her, der gern durch Lösegeld selig werden. Das heißt, mein Glaube ruht auf dem, dass mein Heiland für mich Sünder gestorben ist. Mein Glaube ruht auf dem, der mich rechtfertigt vor Gott.
Auf dem Lamm ruht meine Seele, nicht auf meinen guten Werken, auf irgendwas, was ich da vorbringe. Das war das Erste. Am Ostermorgen stellt Gott einen verheerenden, einen schrecklichen Vorgang klar. Zweitens, Gott stellt klar, ein begreifliches Missverständnis, ein begreifliches Missverständnis. Der zweite Teil, da habe ich ein bisschen Angst vor, ob ich es deutlich machen kann, um was es geht. Wenn Sie oben auf der Galerie da hinten noch das letzte Fenster aufmachen, bin ich Ihnen ewig dankbar, denn jedes Gramm Sauerstoff ist für uns wertvoll. Auf der Galerie, seien Sie lieb. Nein, nein, da hinten. Das kapieren Sie, schlagen Sie die Scheiben rein, wenn es Ihnen geht. Also, Gott stellt klar ein begreifliches Missverständnis.
Sehen Sie, im Psalmen steht das wundervolle Wort, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Und nur wer von diesem Durst eine Ahnung hat, versteht jetzt das Folgende. Denn da geht es um die Frage, wo finde ich den lebendigen Gott? Nicht, wo finde ich Religion, wo finde ich Pastor, wo finde ich Weihrauch, wo finde ich Kirche, wo finde ich einen lebendigen Gott? Und da sagten die Leute zur Zeit der Apostel, natürlich im Tempel. Und dann wurden sie fröhlich im Gedanken an ihren herrlichen, goldenen Tempel. Da wurden sie fröhlich vor Stolz und Liebe zu diesem Tempel mit seinem Allerheiligsten. Da findest du Gott. Und da verstehe ich, dass sie aufschrien, als Jesus in seinen Erdentagen einmal zu ihnen sagt, brech diesen Tempel ab, ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Ich will ihn in 3 Tagen wiederherstellen. Lieben Freunde, Fanatiker können schlecht zuhören, nicht? Es gibt Typen, wenn ich bloß Heinemann oder Niemöller sage, dann sehen Sie rot, da kann man nicht mehr reden, nicht? Hört auf. Wir Deutsche haben Neigung zum Fanatismus, seien Sie vorsichtig, seien Sie sehr vorsichtig, nicht? Es gibt auch religiöse Fanatiker, sehr schlimm, sehr schlimm, sehr schlimm. So war das hier, die konnten gar nicht hören. Die konnten gar nicht überlegen, was hat er gesagt? Die schrien sofort los, müssen Sie mal lesen im Johannesevangelium, die schrien sofort los. Was sagst du? Beleidigung des Tempels, unerhört. 46 Jahre ist dran gebaut und du willst ihn 3 Tagen wieder aufrichten. Sie möchten Ihnen das einhämmern, verkümmerte Zeiten, Fanatiker können nicht hören. Sie können nämlich keine subtilen Gedanken hören. Die denken nur in der Form von Knüppeln, so, nicht? Darum haben sie nichts begriffen. Es ist doch merkwürdig, dass der Jünger Johannes, der dabei stand, dass der begriffen hat und nur in dem Bericht darüber anmerkt, er redete vom Tempel seines Leibes. Denken Sie, da hat der Johannes erschüttert gemerkt, der spricht schon gar nicht mehr von dem goldenen Tempel. Der ist für Jesus bereits abgeschrieben, abgetan, unterm Strich. Der kommt schon gar nicht mehr ins Blickfeld. Er redet vom Tempel seines Leibes. Der Tempel ist abgetan in der Unbußfertigkeit seiner Priester. Er redet vom Tempel seines Leibes und das ist was Neues. Im Tempel, das ist, wo Gott wohnt. Vom Tempel deines Leibes, hören Sie, Gott wohnt also nicht in Kirchen und Kathedralen. Gott wohnt nicht in Dogmen und Konfessionen. Es gibt keine heiligen Orte. Gott wohnt nur in Jesus, hier ist der Tempel. In ihm ist die Fülle Gottes. In Jesus. Das begriffen die Leute natürlich nicht und heulten und heulten. Er hat den Tempel beleidigt, Gotteslästerung. Das hat die Leute, denken Sie, so beschäftigt, dass das durchs ganze Neue Testament durchzieht. Die Geschichte ist passiert am Anfang der Tätigkeit Jesu.
Und 3 Jahre später, als er angeklagt ist vor dem Hohen Priester, da wird die Geschichte auf den Tisch gelegt. Er hat gesagt, ich will den Tempel abbrechen, in 3 Tagen wieder aufrichten. Und da ist dann interessant, dass Jesus keine Aussage machte zu der Sache, und sie war lange her, man konnte sich mir genau erinnern, da ließ man den Anklagepunkt fallen. Aber es gibt über der Sache keine Ruhe. Als Jesus ohnmächtig am Kreuz hängt, der Sohn Gottes, da gehen sie am Kreuz vorbei, Volk und Priester, und spotten. Was spotten sie? Du kannst doch den Tempel Gottes abbrechen, in 3 Tagen aufbauen. Wenn du das kannst, dann hilf dir jetzt selber. Jetzt zeig, was du kannst, du Tempelabbrecher und Aufbauer. Im Spott und am Kreuz kommt die Geschichte immer noch vor. Und sie ahnen nicht, meine Freunde, dass in diesem Augenblick der Tempel seines Leibes, der einzige wirkliche Tempel, tatsächlich abgebrochen wird, als er stirbt. Aber das verstanden sie nicht. Ist auch schwer zu verstehen. Verstehen ja von uns wahrscheinlich viele gar nicht. Ich vermute, dass eine ganze Menge bereits abgeschaltet haben und sagen, lieber Pastor Busch, was redest du eigentlich? Red mal von VW-Aktien. Sollst du mal sehen, wie alles dabei ist, nicht? Red mal von VW-Aktien, nicht? Also schlagen Sie mich tot, ich werde nicht davon reden, nicht? Sondern ich werde vom Tempel deines Leibes reden. Das ist mir aufgetragen. Sie verstanden es nicht, aber nun denken Sie. Dann kommt der Auferstehungsmorgen und da wird der Tempel seines Leibes am 3. Tage aufgerichtet, wie er gesagt hat. Da waren lauter Menschen, denen das Wort in Nerven lag. Er hat den Tempel gelästert. Mussten die jetzt nicht merken, wovon er redet? Ich will den Tempel Gottes abbrechen, am 3. Tag aufrichten. Jetzt wird's offenbar. Tatsächlich, er redet vom Tempel deines Leibes. Er ist der Tempel. Jesus ist der Tempel. Gott ist in Jesus. Suchen Sie Gott, schreit Ihre Seele wie der Hirsch nach frischem Wasser, dann müssen Sie Jesus kennenlernen. Nehmen Sie Neues Testament, fangen Sie an zu lesen. Rufen Sie ihn an. Ruhen Sie nicht, bis Sie Jesus kennen und ihm gehören. Er ist der Tempel Gottes. Sie finden Gott nicht in den schönsten Feierstunden, sondern in Jesus. Und diese ganze Geschichte ist so viel wert, als Jesus unter uns verkündigt wird und gegenwärtig ist. Jesus ist der Tempel Gottes. Später sagt dann die Bibel, die ihm gehören, nicht die Gemeinde, ist auch sein Tempel. Aber damit komme ich jetzt nicht drauf. Ich bekam vor einiger Zeit einen Brief aus Kanada von einer Frau, die früher hier wohnte. Und er erzählt sie erschütternd, wie sie als junges Mädchen nach Frieden mit Gott gehungert hat und überall enttäuscht wurde. Erst von Priestern, dann von Pfarrern. Sie trat über von der katholischen Kirche. Und dann hat sie es dabei belassen, hat gesagt, ich glaube an Herrgott, und hat dahin gelebt mit ihrem Mann, wie man so lebt. Und dann erzählt sie, sie schrieb von Kanada ihre Lebensgeschichte. Und dann kommt ihr Sohn ins Weiglerhaus. Und da sagt sie ihm, auf einmal merke ich meinem Jungen an, meinem 16-Jährigen, der hat das gefunden, was ich ein Leben lang gesucht habe. Der ist seines Gottes gewiss geworden. Und da packt sie wie in Neid, so hat sie geschrieben, da packt er mich in Neid, soll der Junge mehr haben als ich? Und da habe ich mit ihm gezankt und hat eines Tages gesagt, tu doch nicht so fromm, wir glauben auch an Herrgott, dein Vater und ich. Und dann hat der Junge nur geantwortet, Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da schreibt die Frau, und da gingen mir die Augen auf. Und jetzt habe ich Gott auch gefunden, Frieden mit ihm in Jesus. Er ist die Tür. Jesus ist der Tempel Gottes. Und das ist so wichtig, sehen Sie, weil er alles in dem Tempel ist. Gott wohnt in ihm, in der Fülle. Er ist aber zugleich der hohe Priester dieses Tempels, denn er geht nach Golgatha und opfert ein Versöhnungsopfer. Er ist auch das einzige Opfer in dem Tempel. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er ist auch das Portal des Tempels. In Jerusalem gab es eine schöne Tür. Jesus ist die schöne Tür des Tempels. Er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Er ist alles und jedes in diesem Tempel. In Jesus finden wir alles, was wir brauchen, um für Zeit und Ewigkeit Leben, Seligkeit, Frieden mit Gott zu finden. Ich möchte noch kurz ein Drittes sagen. Gott stellt klar, Einen schrecklichen Vorgang in Gethsemane. Ein begreifliches Missverständnis eines Wortes Jesu. Und noch ein drittes. Gott stellt klar, eine umstrittene Angelegenheit. Eine umstrittene Angelegenheit. Wenn Sie mal die Passionsgeschichte lesen, dann werden Sie finden, dass ein Wörtchen da immer rumgeistert. Und das ist das Wörtchen König. Ist Jesus König? Wissen Sie, da kommt also ein unheimlicher, hintergründiger Humor zum Vorschein, als die ältesten hohen Priester Jesus anklagen vor Pilatus und sagen, er ist ein politischer Verbrecher, er hat sich zum König gemacht. Ich sehe den Pilatus vor mir, diesen geistvollen Mann. Na und, sagt er, seid doch zufrieden, ihr wollt doch permanenten König, euer Herodes passt euch nicht. Und ihr seid doch jetzt zufrieden, ihr wollt doch nichts anderes. Und dann treibt er diese Ältesten Israels durch seinen Spott zu dem Schrei, wir haben keinen König als den Kaiser in Rom. Ich glaube, Pilatus hat schallend gelacht. Der Hass gegen Jesus treibt diese Brüder dazu, freiwillig die Oberherrschaft Roms anzuerkennen, was noch nie getan haben. Und dann geht er hinein und sagt zu Jesus, der Pilatus, bist du eigentlich ein König? Jetzt möchte ich aber doch gern wissen. Und da sagt Jesus, ja. Allerdings, und dann sagt er einiges, was Pilatus wieder nicht versteht, König der Wahrheit. Und da kommt Pilatus nicht mit oder will nicht mitkommen. Nur nicht denken, nur nicht denken, nur nicht denken. Gerne leiden, ohne zu denken. Parole vom ganzen Abendland allmählich, nicht? Schwer, keine Satire zu schreiben. Aber da wieder Pilatus dann den Jesus zum Kreuzchen gibt, da fertigt er doch eine Tafel an, die oben angenagelt wird. Da steht drauf, Jesus der König. Und um diese Tafel, um dieses Wort gab es nun wieder Krach zwischen Pilatus, müssen Sie mal nachlesen in der Leidensgeschichte, wieder Krach zwischen Pilatus und den Ältesten, die sagten, er hat gesagt, er wäre ein König, und du schreibst, er wäre einer. Und Pilatus sagt, jetzt hängt die Tafel, da bleibt sie. Jetzt frage ich, ist Jesus ein König oder ist er nicht? Wissen Sie, König, das heißt ja Macht. Verstehen Sie? König heißt Macht. 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 Ist Jesus ein König? Und dann der zerschlagene Mann am Galgen, am Kreuz? Nein, sagen Sie, er ist kein König. Und dann kommt der Auferstehungsmorgen. Und da ruft Gott seinen Sohn aus dem Grabe und stellt in der Welt lebendig hin und klärt den Kasus, er ist König. Und Jesus kann sagen, der Auferstandene, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ach, was wird unser Leben schön, wenn wir endlich an die Gewalt Jesu kämen. Was ist die Welt unglücklich, dass sie nicht unter Jesu Gewalt kommt, sondern dauernd falsche Wege läuft? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Es ist jetzt genau 25 Jahre her, da saß ich an so einem strahlenden Frühlingstag in einem Gefängnis in Darmstadt. Und dann wurde mir an einem Sonntag, das ist auch ein Jubiläum, die wundervolle Chance von Gott gegeben, dass diese Dutzend SS-Leute mich aus meiner Zelle holten, weil sie sich langweilten und im Flur, wo man wieder atmen konnte, weil da mehr Luft war als in der Zelle, eine Diskussion anfingen. Sie müssen ja Tinte gefressen haben, dass sie sich wegen Jesus einsperren lassen. Und als ich ihnen sagte, dass Jesus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, da ging ein derartig brüllendes Gelächter los über diese lachhafte Vorstellung. Und wenn man heute nicht laut lacht, man lacht heimlich. Und ich sage Ihnen, die Macht Jesu kennen, die möchten weinen über die Blindheit der Welt. Wir wollen beten. Herr, offenbare dich doch. Herr, lass dich erkennen und lass dich finden. Du siehst die vielen gebundenen, friedelosen Herzen und Gewissen hier. Lass dich finden, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Wir wollen aus dem Liede 373 den vierten Vers singen. Nach dem Segen unser Osterlied singen. Wir singen heute mal beide Strophen, es reicht noch, nicht? Anhang 42, macht auf das Tor der Gerechtigkeit. Vorher werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.